Liebe Geschwister, ich habe euch und uns eine Statistik mitgebracht aus dem Jahre 1970. Und da hat man die Bundesbürger damals Westdeutschland befragt nach ihrer Religionszugehörigkeit. Und da seht ihr diese Verteilung, 49% waren evangelisch, etwa 45% katholisch. Und dann gibt es noch einen relativ kleinen Teil von knapp 4%, da steht konfessionsfrei. Und wenn wir fragen, was sind das für Leute? Ja, das sind eben Leute, die weder christliche Überzeugung haben, noch muslimisch, noch irgendwie anders religiös sind, sondern das sind Atheisten, also Menschen, die an überhaupt keinen Gott glauben. Das ist jetzt über 40 Jahre her, 50 Jahre her. Wenn wir fragen, wie sah die Situation im Jahre 2018 aus, also 48 Jahre später, dann stellt sich das Bild so dar. Katholisch 28%, evangelisch 25%, also etwa die Hälfte von dem, was wir früher hatten. Dann gibt es einen größer werdenden Teil muslimischer Personen und einen gigantischen Anteil von konfessionsfreien, 38%. Natürlich war dazwischen die Wiedervereinigung und da kam der Osten dazu, wo man ja tendenziell mehr von Gott nichts wissen wollte und also mehr atheistisch war. Aber erschreckend ist diese Zahl, wir haben es mit einer zunehmenden Entkirchlichung der Gesellschaft zu tun. Die Menschen wissen immer weniger von Gott. Sie haben überhaupt keine Glaubensüberzeugung. Sie glauben an überhaupt keinen Gott. Und jetzt können wir uns fragen, wie sieht das mit uns als Gemeinde aus? Wir leben in einer Gesellschaft, die zunehmend weniger von Gott weiß und sich von ihm entfernt. Deswegen kann man sich über dieses Thema Gedanken machen, die Funktion oder die Rolle der Gemeinde in der Gesellschaft, die Beziehung, die wir als Christen haben zu den Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Und dazu gibt es einen schönen Bibeltext, den ich mit euch heute Morgen betrachten möchte. Der steht im Johannesevangelium, Kapitel 17. Und da lesen wir nur einen Teil aus dem hohen priesterlichen Gebet des Herrn Jesus, die Verse 14 bis 20. Ich habe das jetzt mal nach der revidierten Elberfelder Bibelübersetzung an die Wand jetzt hier geworfen. Und da sagt Jesus, er betet zum Vater. Und er betet für seine Jünger, für die, die ihm anbefohlen sind, die er lieb hat, die er geleitet hat, wie ein Hirte. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Und Vers 18. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Und der letzte Vers, 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Dieses Gebet hat Jesus gesprochen, das war in der letzten Nacht, wo das letzte Passa gefeiert wurde und das erste Abendmahl eingesetzt war. Kurz danach gehen sie dann rüber über den Bach Kidron, dann kommt die Szene in Gethsemane und dann kommt die Gefangennahme und den weiteren Verlauf, den kennen wir gut. Und in dieser Nacht, kurz bevor Jesus sozusagen von den Seinen weggeht, weggenommen wird und auch wieder zum Vater geht, betet er dieses Gebet, diesen letzten Stunden. Tja, und wenn wir fragen, um was geht es da, dann kann man sich mal die Wörter genau anschauen, die hier immer wieder genannt werden. Und da gibt es ein Wort, ein Substantiv, das immer und immer und immer wieder genannt wird. Das ist das Wort Welt. Zum Beispiel in Vers 14, die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Vers 15, ich bete nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Und immer wieder steht das Wort Welt. Das hat seine Bedeutung. Und dann gibt es noch andere kleine Wörter, die auch ihre Bedeutung haben. Das sind kleine Präpositionen, also Beiwörter. Die stehen immer mit dem Wort Welt in Verbindung. Das ist einmal das Wort in und dann ist das Wort von. Und wenn wir das ganze Kapitel 17 lesen, dann gibt es noch ein drittes kleines Beiwort, das Wort aus. Immer aus der Welt, nicht in der Welt, von der Welt. Und darauf kommt es an. Wenn wir jetzt fragen, was ist jetzt das Thema, das Jesus hier bespricht, dann könnte man das so nennen, die Gemeinde in der Welt. Jetzt habe ich das Wort Welt in Anführungsstriche gesetzt, nicht deswegen, weil ich kritisch bin, denn die Bibel ist Gottes Wort, sondern weil das Wort Welt in einem ganz besonderen Sinn gebraucht wird. Johannes ist jemand, der das Wort Welt überhaupt sehr oft gebraucht im Neuen Testament. Etwa die Hälfte aller Vorkommnisse sind im ersten Johannesbrief und im Johannesevangelium. Und dann gibt es das Wort Welt in bestimmt 6 oder 7 verschiedenen Bedeutungen in der Bibel, zum Beispiel im Sinne die Schöpfung oder die Menschheit. Aber hier meint Johannes mit Welt, und an vielen anderen Stellen meint Johannes mit Welt nicht die Schöpfung und auch nicht die Gesamtheit der Menschheit, sondern er meint etwas Gottfeindliches. Eine Gesellschaft, die sich von Gott entfernt hat, die ihn nicht mehr kennt, die ihn ablehnt. Und in dieser Welt ist jetzt die Gemeinde. Und jetzt wollen wir uns über 3 Dinge Gedanken machen, die alle in diesem Text drin sind. Die eine Frage, die Jesus beantwortet, ist die Frage nach der Identität. Wer sind wir als Christen? Das sind die Verse 14 bis 16. Wer bin ich? Wer sind wir? Das zweite Thema lautet Schutz. Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern von den Bösen bewahrst. Gemeinde braucht Schutz. Und das dritte Thema, Vers 18 und 20, lautet Auftrag. Das muss ja einen Grund haben, dass Gott die Gemeinde in dieser Welt, von der Jesus sagt, die hasst uns. Und wir werden noch verstehen, in welchem Sinne das so gemeint ist. Die hasst uns und doch muss es einen Grund haben. Dieser Grund liegt in dem Auftrag, den Gott uns als Gemeinde gegeben hat und der immer noch gilt. Diese 3 Dinge, Identität, Schutz und Auftrag. Nun kann man natürlich sagen, das hat Jesus erstmal den Jüngern gesagt, die er jetzt sozusagen zurücklässt, weil er ja zum Vater geht. Und doch ist es aus der Sorge heraus, da geht ein Hirte zum Vater im Himmel, aber lässt seine Schafe nicht schutzlos zurück, sondern bittet für sie und gibt ihnen ein Programm mit, wie es weitergeht. Und dann geht es nicht nur mit den 12 oder mit den 11 weiter, sondern ging es mit der Gemeinde weiter. Zu Pfingsten, die erste Gemeinde. Und dann sind heute wir mit diesem Text gemeint. Also das, was Jesus damals seinen Jüngern sagte, gilt heute für uns gleichermaßen. Identität, Schutz und Auftrag. So, was meint die Bibel jetzt mit der Welt? Da müssen wir es etwas genauer sagen. Was meint Johannes an dieser Stelle und in vielen anderen Stellen in seinem Evangelium? Nicht an allen, aber an vielen anderen Stellen mit der Welt. Tja, schauen wir mal in die Welt rein. In der Welt zum Beispiel, in der wir leben, da gibt es Scheidungen. Gibt es also Familien, die auseinandergehen, da bröckelt es an allen Ecken und Enden. 1960 war die Scheidungsquote etwa 10%. Im Jahre 2005 etwa 52%, mehr als die Hälfte aller Ehen wurden wieder geschieden. Im Moment ist es wieder rückläufig, wir sind etwa bei 33% Ehescheidung, aber das ist auch ein Stück weit Welt, weil Gott will natürlich nicht, dass Ehen kaputt gehen, dass Familien zerbrochen sind, dass Kinder leiden. Selber in unserer Nachbarschaft haben wir das erlebt, wie eine Ehe zunächst kaputt ging und die Kinder, der Junge, der hat geweint mit 13, 14 Jahren. Und das ist in vielen Familien so, die Kinder leiden am meisten, dann sind auch die Leute wieder zusammengekommen, dieses Wunder. Aber das ist ein Stück weit Welt, wenn man einfach ein Programm lebt, wo man sagt, ich habe jetzt einfach einen anderen, wir passen nicht mehr. Mein Lebensabschnittspartner. Oder ein anderes Thema. Viele Menschen sind offen für die übernatürliche Welt, aber nicht im positiven Sinne, sondern im esoterischen Sinne. Es wurde auch eine Umfrage gemacht im Jahre 2018. Diese Zahlen stammen vom Statistischen Bundesamt. Die Frage lautete, zu welchem Esoterik ist ein weites Feld. Zu welchem dieser Themen würden Sie sagen, da ist was dran, damit sollte man sich näher beschäftigen? Also für was sind Sie offen? Und da haben etwa 29% gesagt, also Meditieren und Yoga, das ist eine gute Methode. Ich habe mal einen ehemaligen Hindu- oder Yoga-Menschen gehört in einem Vortrag, und er hat gesagt, das wäre für jeden Hindu eine Beleidigung, für jeden Yogi eine Beleidigung, wenn man sagen würde, es wäre nur eine Technik. Sondern es ist eine Religion, es ist eine spirituelle Seite, die liegt dahinter. 19% würden sich für Horoskop und Astrologie interessieren. Die glauben, dass da was dran ist. Dass die Sterne etwas mit unserem Leben zu tun haben. Und zwar nicht im Sinne, dass sie scheinen, das tun sie immer, das will ja auch Gott so, aber dass sie sozusagen unsere Zukunft bestimmen können. Bachblütentherapie, Aromatherapie, Farbtherapie, Tarot, Reiki, Anthroposophie, die Kette ist ziemlich lang, und das sind Dinge, womit immer wieder Menschen sagen, damit sollte man sich beschäftigen. Und es sind erschreckend viele Menschen. Das ist auch ein Stück weit Welt. Und die Frage lautet jetzt, welche Beziehung hat jetzt die Gemeinde zu der Welt jetzt im negativen Sinn verstanden? Natürlich meinen wir jetzt nicht die Welt, die Radiostation und das Internet und Autos und Eisenbahn und so. Gab es auch Christen, die haben gesagt, ja, die Eisenbahn, das ist böse und das Internet ist böse. Das kann man so einfach natürlich nicht sagen. Aber es gibt die Welt im Sinne von Menschen, die Gott nicht mehr kennen und die nach anderen Maßstäben leben, wo Gottes Ordnung verdreht werden und wo Menschen orientierungslos werden. Und die Frage ist, welche Beziehung hat die Gemeinde jetzt zu dieser Welt? Ihr stellt euch mal vor, die Welt wäre jetzt dieser Kreis. Und die Gemeinde, das sind diese drei Menschen dort, die unter dem Dach versammelt sind, und da ist das Kreuz, weil ja Jesus in der Mitte der Gemeinde ist. Ein kleines Grüppchen von Christen, die jetzt mittendrin in diesem Kreis sind. Und jetzt die Frage ist, in welcher Beziehung sind wir jetzt als Gemeinde zu der umgebenden Welt? Gesellschaft im Sinne von, ist nicht alles böse in dieser Gesellschaft, aber es gibt Dinge, die wir nicht mittragen dürfen, nicht tragen können. Jetzt kann man sich verschiedene Modelle vorstellen, wie sich die Gemeinde in dieser Welt platziert. Die erste Idee wäre eine Gemeinde, die für alles offen ist. Dann habt ihr also die Gemeinde in der Mitte, und drumherum sind alle möglichen Themen, die jetzt wie die Pfeile zeigen, auf die Gemeinde eindringen. Zum Beispiel das Thema Sexualethik. Da würde ich sagen, sind wir als Christen fundamental anders aufgestellt als die meisten unserer Mitbürger. Oder die Frage Materialismus. Viele Menschen denken nur an das Leben in dieser Welt. Die leben nur diesseitig. Machen sich keinen Kopf darüber, was die Ewigkeit angeht. Als Christen sind wir anders. Wir freuen uns darauf, dass wir einmal bei Gott sein werden. Und wir glauben, dass es einmal eine Belohnung geben wird, aber auch ein Gericht geben wird. Dass es also einmal eine Begegnung mit Gott geben wird. Und das ist nicht diesseitig, das ist einmal bei ihm drüben. Also Materialismus gibt auch keine Lebenserfüllung. Die Lebenserfüllung kann nur Jesus Christus geben. Also da unterscheiden wir uns. Oder unten rechts dieser Pfeil, schräg unten sozusagen auf 5 Uhr, alles ist gleichgültig. Das darf man heute sagen. Alles ist gleichgültig, was Absolutes gibt es nicht. Wenn jemand sagt, Jesus Christus ist der einzige Weg und alle anderen Wege sind falsche Wege und Irrwege, der wird dafür fast gekreuzigt. Man darf über alles reden, aber darf nicht sagen, es gibt eine Wahrheit, weil es ist ja alles gleichgültig, in Anführungszeichen. So, das ist also eine Gemeinde, die jetzt sozusagen schutzlos und ohne Abwehrmechanismus diesen Einflüssen ausgesetzt ist, weil sie sagt, wir wollen ja modern sein. Wir wollen ja gesellschaftlich relevant sein, wir wollen ja nicht hinterwäldlerisch dastehen, wir wollen mit der Zeit mitgehen. Und wenn man jetzt sozusagen das alles reinlässt in die Gemeinde, dann ist das ein Modell, wo wir merken, das kann es nicht sein. Und wie man mal so scherzhaft, aber halb ernst auch gesagt hat, wer für alles offen ist, der kann nicht ganz dicht sein. Das wäre also die für alles offene Gemeinde. Jetzt gibt es natürlich den gegensätzlichen Entwurf, dass man sagt, also die Welt ist böse, und die Bibel sagt tatsächlich, die Welt ist an sich böse. Also müssen wir uns von der Welt komplett isolieren. Und wir haben jetzt die abgesonderte Gemeinde. Da seht ihr die Gemeinde rechts von dem großen grauen Kreis. Da ist noch ein Schloss davor, da kommt keiner rein, kommt auch kaum einer raus. Da gibt es keine Beziehung zwischen uns, zwischen der Gemeinde und der Welt. Das ist die natürlich absolut geschützte Gemeinde, aber sie ist auch am falschen Ort. Als ich in Kiel studierte, ich habe 10 Jahre, glaube ich, in Kiel gewohnt, und da gab es eine Gemeinde, die war wirklich von allen anderen komplett isoliert. Nicht nur von der Welt isoliert, die war auch von den anderen Gemeinden isoliert. Man wusste nur, dass es sie gibt. Aber die sind nie irgendwie in Erscheinung getreten. Es gab keinen Austausch zwischen den Gemeinden. Und ansonsten kannten sich die Christen, aber diese eine Gemeinde war wirklich so ähnlich wie dieser Kreis hier mit dem Schloss davor. Die waren absolut abgesondert von allem anderen. Und das dritte Modell, das wäre die auftragsorientierte Gemeinde. Und wir werden es auch gleich schauen, was der Text, den wir gerade gelesen haben, zu diesen Modellen sagt. Die auftragsorientierte Gemeinde befindet sich mitten in der Welt, hat aber einen Schutzwall. Ein weißer Kreis, und der weiße Kreis hat einen Rand. Und nun ist diese Gemeinde so aufgestellt, dass sie in die Welt hinein wirkt, dass sie einen Auftrag ausübt und mit ihren Menschen, mit ihren Mitmenschen Kontakt hat und etwas tut in dieser Welt. Also die ist durchaus gesellschaftlich relevant im Sinne von, sie hat Einfluss. Aber es ist nicht so, dass die Pfeile von außen nach innen gehen, sondern die gehen von innen nach außen. Das wäre die auftragsorientierte Gemeinde. Und das sind jetzt die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Zunächst einmal 3 Punkte, Identität, Schutz und Auftrag. Der erste Punkt ist die Identität, von der Jesus hier spricht. Und da schauen wir uns mal an den Vers 14. Vers 14 sagt Jesus: Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Wieder haben wir das Wort Welt, dann haben wir das Wort von und dann steht das Wort nicht davor. Also hier wird erstmal gesagt, was wir nicht sind. Zunächst einmal zur Klärung, wen meint Jesus hier? Jesus meint die ihm anbefohlenen Jünger. Das sind alle die, die Jesus kennen. Und auch heute, wer Jesus kennt, der darf sich hier angesprochen fühlen. Wer Jesus nicht kennt, der ist sozusagen hier nicht mit gemeint. Wer Jesus noch nicht kennt, der wird aufgefordert, Jesus anzunehmen und damit er auch zu denen gehört, die Jesus sozusagen ihm gegeben sind und für die er der gute Hirte ist. Und nun sagt Jesus, sie sind nicht von der Welt. Warum nicht? Weil Jesus nicht von der Welt ist. Das heißt, wir haben als Jünger Jesu haben wir die gleiche Identität wie Jesus. Wir haben sozusagen die gleiche Bestimmung. Wir haben das gleiche Heimatziel, den gleichen Wohnort. Und das ist erstmal negativ bestimmt, indem Jesus sagt, wir sind nicht von dieser Welt. Das muss man auch richtig verstehen. Das darf man nicht so verstehen, dass wir sozusagen in einem Kloster leben, ganz abgeschieden, und wir sind alle Mönche und wir schweben in 3 Sphären oberhalb von allen anderen Menschen, weil wir ja nicht von dieser Welt sind. So meint Jesus das nicht, sondern er meint, wir haben ein anderes Bürgerrecht. Philipper 3, Vers 20, da schreibt Paulus, unser Bürgerrecht ist im Himmel oder in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Jeder Christ darf sagen, in meinem Personalausweis oder in meiner Anmeldebescheinigung, jeder muss sich ja anmelden in Deutschland, man darf ja nicht ohne Wohnsitz sein, mein erster Wohnsitz ist im Himmel und mein zweiter Wohnsitz ist hier auf der Erde. Also das Wohnrecht im Himmel hat uns Jesus erkauft. Das haben wir durch ihn. Und wer ihn kennt, wer Jesus hat, der hat auch dieses Bürgerrecht im Himmel. Und das kann man auch so irgendwie sich vorstellen. Früher die Personalausweise, ich hatte noch so einen alten Personalausweis, da stand dann drunter, also oben drüber, Bundesrepublik Deutschland, Personalausweis, Nummer, und dann darunter, der Inhaber dieses Ausweises ist Deutscher. So kann man eigentlich auch sagen, der Mensch, der Jesus gehört, ist ein Himmelsbürger. Manche Leute verwechseln das und sagen, der Inhaber dieses Taufscheins ist Christ, ist Himmelsbürger. Das funktioniert nicht. Der Inhaber dieses Mitgliedscheins, also ich bin Mitglied in der und der Gemeinde, dem und dem Verein, aber der Inhaber, wer Jesus kennt, der ist sozusagen ein Himmelsbürger. Der ist nicht von der Welt, sondern der hat sein Wohnrecht im Himmel. So, das ist also ein Stück weit unsere Identität. Und dann sagt Jesus auch im gleichen Vers, die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von dieser Welt oder von der Welt sind. Nun muss man sich das Wort hassen nicht immer so vorstellen, dass da also Zähne knirschen und so, sondern es ist erstmal, die mögen uns nicht. Christen sind anders und das ist auch ganz normal. Wenn wir eine andere Identität haben als Menschen um uns herum, die Jesus nicht kennen, das ist der Unterschied, dann ist es nicht verwunderlich, wenn wir sozusagen nicht so gemocht werden, als wenn wir zu den anderen gehören würden. Die Welt hat sie gehasst, mit anderen Worten, sind Fremdkörper in einem gewissen Sinne. Wenn Christen gesellschaftlich akzeptiert sind, ist das schön, das gibt es auch und da bin ich auch froh darüber, aber es gibt auch viele, viele Fälle, wo man sagt, ihr seid von gestern und ihr mit euren Ansichten seid ihr hier verkehrt am Platz. Und es gibt Länder, wo das gefährlich ist, Christ zu sein, wo das Wort hassen noch eine stärkere Bedeutung hat. Aber zunächst einmal sind Christen anders und das ist ganz normal. Woran liegt das? Weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Also es liegt nicht daran, dass wir die falsche Augenfarbe haben, dass wir den falschen Beruf haben, dass wir das falsche Auto fahren, sondern es liegt daran, dass wir in unserer Natur, in unserem Wesen anders sind. Wenn man einen Fetttropfen ins Wasser gibt, dann durchmischt sich der Fetttropfen mit dem Wasser nicht. Warum nicht? Er hat eine andere Konsistenz. Fett und Wasser, die stoßen sich ab. Also die sind natürlicherweise irgendwie unterschiedlich. Das liegt daran, Fette sind, wie man sagt, hydrophob. Hydrophob heißt, die meiden das Wasser und deswegen vermischt sich Fett nicht mit Wasser. Und so ähnlich ist das auch mit uns in der Welt. Wir müssen uns nicht wundern, wenn uns andere Leute, die jetzt also eine andere Identität haben, wenn die uns als Fremdkörper ansehen. Jesus sagt, die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind. Da gibt es also einen natürlichen Abstoßungseffekt, der hängt mit unserer Natur zusammen, mit unserer Identität. Johannes 9, 15, Vers 19, wenn ihr von der Welt wäret, sagt Jesus zu seinen Jüngern, dann würde die Welt das ihrige lieben. Man Gleiches und Gleiches zieht sich an und hat sich auch gern. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Damit sagt Jesus nichts weiter als, eure Identität und euer Wesen, euer inneres Wesen, Natur ist anders als die Menschen um euch herum und das werden die auch merken. Und deswegen wird es einen Unterschied geben und es ist auch gut, wenn es ihn gibt, dann weiß man auch, bin ich drin oder bin ich draußen, wo gehöre ich eigentlich hin? Ja, und dann sagt Jesus einmal, nicht von dieser Welt, das Wörtchen von, aber dann heißt es auch, wir sind in der Welt. Denn in Vers 15 bittet Jesus den Vater nicht darum, dass er uns aus der Welt wegnimmt. Natürlich könnte Gott das tun. Er könnte sagen, da bekehrt sich einer und weil diese Welt so böse ist und weil es hier so viele Dinge gibt, die Gott nicht gefallen, wird man gleich entrückt in den Himmel und schon sind wir bei Gott. Das wäre doch toll. Und das könnte Gott. Aber Jesus sagt, dafür bete ich nicht. Das ist nicht Gottes Wille. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Wenn wir uns also vorstellen, ein Klosterleben, das zum Beispiel ist das der Athosberg in Nordgriechenland, Mazedonien, da gibt es so eine kleine Teilrepublik. Und da leben die Mönche in ziemlicher Abgeschiedenheit im Klosterleben. Und da müssen wir ein großes Fragezeichen dran machen, weil Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Und wer jetzt meint, dass er ein Eremitendasein führen müsse, also in der Abgeschiedenheit, um noch heiliger zu werden, um noch mehr Gott zu gefallen, der hat irgendwas nicht richtig verstanden. Das ist also ein Fragezeichen dran. Wenn wir also jetzt fragen, was ist das mit der abgesonderten Gemeinde, dann müssen wir sagen, das ist eigentlich unbiblisch. Weil Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Die sind einerseits in der Welt, aber andererseits noch, nicht von der Welt, aber andererseits doch in der Welt. Also müssen wir sagen, diese abgesonderte Gemeinde, das ist nicht das, was Jesus gewollt hat. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst. Zusammenfassend, der erste Punkt, Identität. Ganz einfach, nicht von der Welt und doch in der Welt. Nicht von der Welt und doch in der Welt. Wenn wir jetzt also noch in der Welt sind, dann fragen wir uns, brauchen wir nicht Schutz? Brauchen wir nicht irgendwie eine Firewall, eine Impfung, damit wir nicht irgendwie infiziert werden oder damit nicht das Böse in die Gemeinde hineinkommt? Deswegen bittet Jesus in Vers 15 um den Schutz. Und da steht so: Ich bitte dich, Vater im Himmel, so heißt es, dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ja, die Welt ist böse. Das sagt zum Beispiel auch der 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 19. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Also wir sind nicht notorische Schwarzmaler oder wir sind nicht gegen alles, aber das, was die Bibel als Welt bezeichnet, also die ist von Gott entfernte, die haben auch Jesus abgelehnt, die Welt, obwohl es einige gab, die ihn angenommen haben, aber die von Gott entfremdete Menge hat ihn abgelehnt. Und da ist es tatsächlich so, da liegt vieles im Bösen, das ist nicht nach Gottes Plan und da müssen wir uns nicht wundern, wenn wir damit in Konflikt geraten. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt im Bösen. Und nun sagt Jesus, Vater, bitte bewahre meine Schafe, meine Jünger vor dem Bösen. Eine wichtige Funktion in der heutigen Zeit lautet, dass die Gemeinde Bewahrung braucht, Schutz braucht. Wir dürfen nicht schutzlos ausgeliefert sein dem Bösen. Das ist auch übrigens Aufgabe der Ältesten einer Gemeinde, die Gemeinde vor dem Bösen zu bewahren, zu schützen. Sich sozusagen an die vorderste Front zu stellen und auch zu gucken und zu prüfen, was gehört in die Gemeinde rein und was gehört nicht in die Gemeinde rein. Und dann sagt Jesus in Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Bewahrung vor dem Bösen, Heiligung, das passt irgendwie auch zusammen. Heiligung heißt für Gott passend sein, für Gott angenehm sein, mit ihm Gemeinschaft haben, in einer gewissen reinen und ungestörten Beziehung zu Gott leben. Und das geschieht durch Wahrheit. Wahrheit wird manchmal bei Christen etwas gering geachtet, weil wir haben uns ja alle lieb und die Wahrheit spielt keine große Rolle. Doch, die Wahrheit spielt eine große Rolle. Dein Wort ist die Wahrheit. Das heißt also, dieses Bibelwort, das ist also unser Schutz. Jesus bittet um Schutz, um Bewahrung vor dem Bösen. Und dieses Bibelwort ist wie eine Firewall oder wie ein, das ist etwas computermäßig ausgesprochen, also wie ein Schutzwall. Aber die Leute, die einen Rechner haben zu Hause und vielleicht sogar ein Firmennetzwerk haben, die wissen, ohne Firewall geht es nicht. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Viren und die Bedrohung von draußen nicht nach innen kommen. Und dazu brauchen wir sozusagen ein Prüfzentrum. Und das ist unser Prüfzentrum. Dein Wort ist die Wahrheit. Bewahrung also durch Gottes Wort. Und wenn wir jetzt fragen, was hat das mit der offenen Gemeinde zu tun, dann müssen wir sagen, also eine für alles offene Gemeinde, der fehlt die Firewall, der fehlt der Schutz. Deswegen kann das nicht funktionieren. Was aber funktionieren kann, ist das hier, eine geschützte Gemeinde. Die geschützte Gemeinde versammelt sich um Jesus, das Dach ist drüber, das Zentrum stimmt und drumherum, mitten in der Gemeinde, in der Welt, drumherum ist aber ein Kreis und dieser Kreis ist sozusagen die Schutzgrenze. Und jetzt kommen tatsächlich die Einflüsse von draußen, zum Beispiel die Sexualethik, die Esoterik oder andere Dinge, der Materialismus. Aber die Gemeinde hat einen Schutzmantel oder eine Schutzmauer und deshalb ist sie nicht für alles offen, sondern hält sich von dem Bösen fern. Das möchte ich nochmal betonen. Damit man sich falsch versteht. Es gibt durchaus Dinge, viele Dinge, die nicht böse sind, die wir natürlich nutzen. Wir fahren Auto und wir studieren und wir machen Ausbildung und wir haben Radio und was alles und Handys haben wir auch. So. Das ist nicht gemeint, dass wir uns davor schützen müssen. Wir müssen uns aber vor dem Negativen schützen. Und das ist also ein Prüfstein, wo wir genau prüfen oder wo wir genau überlegen müssen, gehört das rein in die Gemeinde oder nicht. Es ist nicht richtig, wenn die Prinzipien der von Gott entfremdeten Welt in der Gemeinde plötzlich das Sagen haben. Das wäre sehr traurig. Und das möchte Jesus nicht. Deswegen bittet er darum, dass die Gemeinde von dem Bösen bewahrt wird. Ja, ich möchte das noch mal kurz illustrieren. Wenn ich mit meinem Sakko anstelle, es regnet und ich habe keine Schutzkleidung. Neulich auf dem Fahrrad vom Bahnhof zum Büro, keine 4 Kilometer, ich hatte meinen normalen Mantel an, es hat fürchterlich geregnet und als ich im Büro ankomme, ich war klitschnass bis aufs Hemd und war also diese paar Kilometer, ich hatte einfach die falsche Kleidung an. Wenn ich jetzt also mit einem Sakko rausgehe in den Regen, das funktioniert nicht. Dankeschön. Dieser Regenmantel, diese Regenjacke, die ist perfekt. Wenn ich jetzt einen kleinen Test mache, ich wische es gleich wieder auf. Ihr seht, da kann Wasser laufen, wie es will, ich bleibe trocken. Ich ziehe es gleich wieder aus. Das ist der Punkt. Also Gott möchte, und ich habe schon öfters darüber nachgedacht, wir Christen müssen eigentlich sein, oder wir müssen haben einen imprägnierten Regenmantel. Da bleibt das, was nicht reingehört, bleibt draußen. Und was reingehört, bleibt drin. Also ich habe eine klare Trennung, die das eine abweist und das andere rein ist. Also gegen das Böse sozusagen imprägniert. Und dieser Regenmantel, den stelle ich mir vor, das ist das, was wir als Christen persönlich brauchen und was wir auch als Gemeinde brauchen. So, soll ich das wieder um? Ja, ne? So, ich habe es mit Benjamin vorhin abgesprochen. Ich habe gesagt, ich muss noch mal zwischendurch meinen Sakko ausziehen, damit er nicht erschrickt, was ich hier mache. Wer hat mich so wunderbar verkabelt? Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sagt der Römerbrief in Kapitel 12, Vers 2. Also das ist unser Schutz, vor dem wir, den wir brauchen, um den Jesus betet. Also der Schutz bedeutet, dass die Welt nicht in der Gemeinde sein soll, aber die Gemeinde in der Welt. Und der Regenmantel ist sozusagen unsere Firewall. Und jetzt kommt als letztes die Frage nach dem Auftrag. Haben wir uns schon irgendwie klargemacht, dass wenn Jesus die Gemeinde in der Welt lässt, die eigentlich die Gemeinde zerstören kann. Und trotzdem lässt er uns in der Welt mit dem Schutz, den wir brauchen, den wir haben, dann muss es einen Grund geben. Und dieser Grund liegt in dem Auftrag, den wir als Christen haben. Und der Auftrag steht in Vers 18. Jesus betet, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Der Vater hat den Sohn gesandt. Warum? Damit wir von Jesus hören, damit wir gerettet werden, damit wir Kinder Gottes werden, damit wir auch ein Bürgerrecht im Himmel haben. Ich wäre ja nie Christ geworden, wenn nicht andere es mir gesagt hätten. Und wo haben, also ich habe das erste Mal im Urlaub, im Ausland, und da habe ich Christen kennengelernt und die haben mich gleich gefragt, die haben gleich erzählt, dass sie an Gott glauben und ich war Atheist. Ich sagte, das ist Unsinn, wie kommt ihr dazu? Aber da habe ich gemerkt, diese Leute haben etwas, also ich glaubte nicht an Gott, aber ich konnte irgendwie nicht leugnen, dass diese Leute von Gott redeten, als ob sie ihn kennen würden. Das hat mich sehr frappiert. Und das ging dann einige Zeit weiter und dann haben mich andere Christen eingeladen zur Evangelisation, in einer großen Halle. Da sprach ein Volksmissionar der Kirche und der hat vor Tausenden von Menschen, also ich wäre nicht Christ geworden, wenn es mir nicht andere gesagt hätten. Und Jesus gibt diesen Auftrag jetzt weiter an seine Jünger, ich habe sie in die Welt gesandt. Matthäus 5, Vers 16. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in dem Himmel ist, verherrlichen. Warum sind wir hier? Wir sollen ein Licht sein. Wir sollen ein Kontrast sein. Wir sollen durch unser Leben, durch unser Reden, durch unser Dasein auf Gott hinweisen. Und wenn man sagen kann, also diese Menschen leben so, dann es muss einen Gott geben, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt. Also ich habe damals diese Christen, die ich dann nie wieder gesehen habe im Ausland, wir hatten einige Tage miteinander zu tun, haben vieles Gemeinsames gemacht, da habe ich gedacht, die reden von Gott so, als ob es ihn geben würde. Wenn man das von uns sagen kann, dann haben wir unseren Auftrag erfüllt. Euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel verherrlichen. Und dann nochmal zu unserem Text, Vers 20. Ich bitte nicht für die, die jetzt er vor den Augen hat, sondern auch für alle die, die durch ihr Wort an mich glauben. Und da merken wir, die Jünger hatten einen Auftrag, einen Wort- und Zeugnisauftrag. Ihr Wort soll dazu führen, dass andere an Jesus glauben. Und für diese betet hier Jesus auch wieder. Und das, würde ich sagen, ist eine auftragsorientierte Gemeinde. Die auftragsorientierte Gemeinde, die hat ihren, sie ist nicht von der Welt, aber sie ist noch in der Mitte dieser Welt, hat Beziehungen zu dieser Welt, aber nicht so, dass die Prinzipien der Welt die Gemeinde bestimmen, sondern umgekehrt, dass die Gemeinde nach außen wirkt, zu den Mitmenschen evangelisiert, einlädt, dass andere Menschen Christen werden, muss ich mir aussagen. Hartmut ist mir dein großes Vorbild. Du hast mir erzählt, wie du deinen Geschäftspartnern, erst Gideon, wir haben uns neulich getroffen, wir kennen uns schon länger, aber auf der Gideon-Sitzung in Seran und das, wie du das machst, deinen Geschäftspartnern. Ich habe hier nun wieder auch Gelegenheit, wenn ein Student zu mir kommt, dann habe ich auch schon mal die eine oder andere Gideon-Bibel verschenkt. Aber das ist unser Auftrag, ne, dass wir in diese Welt hineinwirken. Also gesandt in die Welt, um ein Licht zu sein. So, und jetzt fassen wir alles zusammen und sagen, die Gemeinde in der Welt, was ist die Beziehung, von der Jesus spricht? Unsere Identität, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Wir haben also ein himmlisches Bürgerrecht, alle, die an Jesus glauben, ihn kennen. Aber wir haben auch gleichzeitig einen Bleibeauftrag und einen Standort in dieser Welt, wo wir hingehören im Moment. Dann der Schutz der Gemeinde. Jede Gemeinde braucht Schutz, sonst geht sie kaputt. Schutz vor den Dingen, die in die Gemeinde nicht hineingehören. Und dieser Schutz hängt mit dem Bibelwort zusammen, weil das Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit macht uns heilig und bewahrt unsere Heiligkeit, unsere Passung für Gott. Und als letztes der Auftrag, den Jesus uns gibt. Gesandt sind wir in die Welt, um dort ein Licht zu sein, damit andere auch von ihm hören. Das ist unser Standort, unsere Position, unsere Beziehung zu unserer Gesellschaft, in der wir leben. Die wird nicht besser im Moment, vielleicht ein bisschen die Ehescheidung sinkt, aber insgesamt merken wir eine große Entfremdung von Gott. Und in dieser Welt, in dieser Umgebung, in dieser Gesellschaft hat Gott uns hingestellt, in diese Welt. Da haben wir unseren Auftrag. Und ich wünsche uns, dass Gott uns dazu segnet, euch, uns in Rostock, euch in Bützow, dass wir hier das sein können, wozu uns Gott gesandt hat. Sonst wären wir schon längst im Himmel, aber wir haben noch ein bisschen was zu tun. Soweit.